Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die Stromversorgung, über die wir ja gerade gesprochen haben, die gehört dazu, aber auch die Wasserversorgung, das Verkehrsnetz, die Versorgung mit Geld oder Lebensmitteln und auch natürlich der Gesundheitsbereich. All diese und noch einige andere Infrastrukturen, die für die Funktionsfähigkeit des täglichen Lebens hier notwendig sind, die werden als kritisch eingestuft, weil notwendig, aber verletzlich. Und nicht nur durch Naturkatastrophen oder physische Angriffe, sondern auch durch Cyberangriffe. Kein Wunder also, dass sich eine Menge Leute in diesem Land Gedanken machen, wie kritische Infrastruktur geschützt werden muss. Das ist natürlich vor allem auch eine Aufgabe der Regierung und deshalb arbeitet sie derzeit an einem Kritis-Dach-Gesetz. Die Eckpunkte zu diesem Gesetz wurden Mitte der Woche vom Bundesinnenministerium vorgelegt, doch nicht von allen Fachleuten positiv aufgenommen. Manuel Artuk, den Sprecher der Nichtregierungsorganisation AG Kritis, habe ich gefragt, ob die Eckpunkte ein guter Plan für das kommende Dach-Gesetz sind.
Na, aus Sicht der AG Kritis ist das aktuell ein bisschen schwierig zu bewerten. Das Eckpunktepapier hat keinerlei Zivilgesellschaft vorab eingebunden, sodass die Eckpunkte eigentlich schon ohne die Beteiligung, die eigentlich im Koalitionsvertrag erwähnt war, schon vorgenommen wurde und damit die Eckpunkte gesetzt wurden, dass man die physische Sicherheit kritischer Infrastrukturen in eine Kompetenzverwaltung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, setzt und damit salopp gesagt noch einen Stuhlkreis kreiert und noch ein Lagebild und damit noch mehr Verantwortungsdiffusion und Handlungsuntätigkeit vielleicht kreiert. Das sieht schwer danach aus und das können wir nicht unbedingt gutheißen.
Wie hätten Sie sich denn die Verantwortlichkeiten gewünscht?
Na, das muss man ja erstmal schauen, welche Verantwortlichkeiten existieren aktuell auf Länder- und Bundesebene, welche Aufsichtsbehörden gibt es und wie kann man das geschickt zusammenführen, sodass beispielsweise das ein unabhängiges Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die physische als auch die Cybersicherheit adressieren, denn um IT-Systeme zu schützen, muss ich ja auch physische Sicherheit umsetzen und dann die Expertise, und davon gibt es ja reichlich im BBK, mit einzuspannen, dass das wirklich beides aus einer Hand beispielsweise kommt, aber wie man die Länder da auch noch einbindet, das ist zum Beispiel auch noch unklar, denn Notfall- und Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz ist ja Länderhoheit. Man hätte also sehr viel Verantwortungsdiffusion aufräumen können, stattdessen kommt ein weiterer Akteur ins Wimmelbild.
In diesem Eckpunktepapier sind ja mehr oder weniger 5 Anforderungen an ein zukünftiges Gesetz formuliert worden. Da heißt es zum Beispiel, kritische Infrastrukturen klar identifizieren, Bedrohungslage und Risiken besser erkennen, Schutzniveau verbindlich erhöhen, Störungen des Gesamtsystems erkennen und beheben, einen institutionellen Rahmen schaffen. Sind das die Punkte, die Sie auch als wesentlich ansehen?
Nee, also Stuhlkreise und Lagepläne sind leider nicht das, was wir brauchen, um kritische Infrastrukturen zu schützen. Dass das damit viel Compliance-Papier erstellt wird und von diesem Compliance-Papier viel Beschäftigung und Bürokratie ausgeht, aber aus einem Compliance-Papier entstehen selten tatsächliche Maßnahmen, die den Schutz kritischer Infrastrukturen erhöhen. Also wenn man sowas sagt wie klar identifizieren, das ist also, wenn denen jetzt noch nicht klar ist, was kritische Infrastrukturen sind, dann kann ich denen echt nicht mehr helfen. Das ist wirklich schlimm, denn das haben wir eigentlich schon klar identifiziert, aber in unterschiedlichen Variationen gestaltet. Die EU hat es definiert, der Bund hat es definiert, das BBK hat es definiert, im BSI-Gesetz sind Teile davon definiert. Und wir haben sogar auf Länderebene identifiziert und definiert. Also wir brauchen nicht klarer identifizieren, sondern konsolidieren der bestehenden Identifikation. Und wenn man eben einheitliche Mindestvorgaben für die Sektoren macht, dann ist das einmal mit der Gießkanne über den Kamm scheren und nicht risikoorientiert den Schutz da umsetzen, wo man es braucht. Die werden also alle im Wesentlichen viel Papier generieren und irgendwelche Dokumente und Lagepläne und Identifikationen. Aber davon ist keine einzige echte Schutzmaßnahme in einer kritischen Infrastruktur umgesetzt worden, die eine wirkliche Erhöhung der Sicherheit erbringt.
Wenn man das mal abstrahiert, habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie von solch einem Papier und auch von dem Gesetz mehr erwarten, dass man nicht einen Status quo feststellt, sondern dass man einen Prozess beschreibt, wie auf kritische Situationen reagiert werden kann?
Also wenn das Gesetz heißt Eckpunkte für ein Kritis-Dach-Gesetz und das Kritis-Dach-Gesetz soll die physische Sicherheit von kritischen Infrastrukturen stärken gegenüber Bedrohungen, gegenüber Sabotagen, gegenüber Gefahren, gegenüber Naturereignisse, dann erwarte ich von dem Papier mehr als eine Identifikation kritischer Infrastrukturen oder auch einheitliche Mindestvorgaben, die einfach sinnfrei sind. Wir sehen in der aktuellen Gesetzgebung im BSI-Gesetz für die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen, dass die groben einheitlichen Mindestvorgaben sind, naja, kritische Infrastruktur ist, wer 500.000 Menschen versorgt. Und wenn wir uns das im Wassersektor anschauen, wir haben 5.500 Wasserwerke ungefähr. Davon sind 47 kritisch, weil sie eben mehr als 500.000 Menschen versorgen. Die anderen 5.450 sind sozusagen egal und müssen keine Cybersicherheit machen. Solche einheitlichen Mindestvorgaben sind sinnlos.
Was wünschen Sie sich denn, wenn jetzt das Dachgesetz weiterentwickelt wird, wie es weitergehen sollte, auch was den Einbezug von Kompetenz zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus Fachkreisen angeht?
Also es gibt eine sehr große Bevölkerungsschutz-Community in Deutschland. Es gibt einen sehr großen Teil Ehrenamtlerinnen in all diesen Bereichen. Es gibt auch, ich sage jetzt mal, Vordenkerstrukturen aus der Zivilgesellschaft, wie eben eine unabhängige AG Kritis, aber auch aus der Wissenschaft gibt es sehr fähige Forscherinnen und auch eine entsprechende Community, die da viel Input leisten kann. Man sollte natürlich Spreu von Weizen trennen und die, die da wirtschaftlich getrieben adressieren, ausklammern und diejenigen, die wirklich Kompetenzen haben und die auch einbringen wollen, hören und das Wichtige ist nicht nur anhören, sondern auch die Kritik oder die Verbesserungen, die Maßnahmen dann auch wirklich einbinden in die Gesetzgebung.
Und ist dieser Weg jetzt durch das Eckpunktepapier versperrt oder ist er noch offen?
Also man kann noch Wissenschaft und Zivilgesellschaft einbinden für das Dachgesetz selbst. Man hat ja schon vorgelegt, ohne diese zu beteiligen. Es gibt keine Roadmap, keinen Zeitplan, keine Informationen, keine Vorabkenntnisse. Wenn dann kurz vor knapp gesagt wird, übrigens hier ist die Entwurfsfassung und in 2 Tagen könnt ihr Rückmeldung geben, ansonsten nicht, wird es natürlich sehr schwer. So ähnlich hat man ja teilweise agiert beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0. wo oftmals die Reaktion selbst aus der Wirtschaft, aus den Verbänden nicht mehr realisierbar war, weil man so kurze Fristen gesetzt hatte. Da sollte der Staat und das Innenministerium dringend darauf achten, das Ganze in eine richtige Struktur zu überführen, um alle einzubinden, die da eingebunden werden sollten, damit das ein gutes Gesetz wird.
Mehr Beteiligung bei der Entwicklung des Dachgesetzes für kritische Infrastrukturen, die fordert Manuel Artuk, Sprecher der AG Kritis.